Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, 99,6. Mwah. Sukhdam. Kultur, wo unter tut Gott.
Stell dir vor, du bist Stadtplaner in Wien. Dein nächstes Projekt ist, mitten in der denkmalgeschützten Altstadt einen 86 Meter hohen High-End-Wolkenkratzer in den Himmel aufzuziehen. Coole Sache, finden die potenziellen Mieter. Was für ein erhebendes Gefühl, beim ersten Kaffee am Morgen auf der Terrasse die Walzerstadt in Vogelperspektive. Weniger entspannt sieht das die UNESCO und setzt die Altstadt von Wien kurzerhand auf die rote Liste. Nein, nicht auf die rote Liste der gefährdeten Tierarten, sondern auf die der gefährdeten Weltkulturstätte. Konkret heisst das, sollte Wien sich erdreist, den Wolkenkratzer tatsächlich zu bauen, droht die UNESCO damit, der Wiener Altstadt ihren Welterbetitel wieder wegzunehmen. Du hörst Subkutan und wir reden heute über das UNESCO-Welt- und Kulturerbe. Als erstes gehen wir zurück in der Geschichte und hinterfragen die dominante Rolle von Europa bei der Entstehung des Welterbe. Wir machen uns schlau zum immateriellen Kulturerbe der Schweiz und wir werfen einen Blick auf ein Schweizer Volksfest, das eben zu diesem immateriellen Kulturerbe gehört. Ich bin Evelyn Béguin und lade sie durch die nächste halbe Stunde. Subkutan. Wenn sich die Menschheit bekriegt, gibt es nicht nur viele Tote, es wird auch immer viel Kulturgut zerstört. So auch im Zweiten Weltkrieg. Die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, hat ihre Lehre daraus gezogen und nach einer internationalen Lösung gesucht, um das Kulturerbe zu schützen. Darum haben dann 1972 in Paris diverse europäische und außereuropäische Staaten die Konvention zum Schutz vom Kultur- und Naturerbe der Welt unterschrieben. Aber wie viel Einfluss hat eigentlich Europa im Entscheidungskarussell um die Konventionen? Oder ist es einfach ein weiterer Schauplatz für eine europäische Nabelschau? Der Ethnologe Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale forscht zum Thema UNESCO-Welterbe. Mit der europäischen Dominanz in Bezug aufs Welt- und Kulturerbe hat er sich ausführlich beschäftigt. Ein Beitrag von Olivia Chambron.
Der Schutz vom Kultur- und Naturerbe auf der ganzen Welt. Gar nicht so ein einfaches Vorhaben. Als erstes muss nämlich einmal bestimmt werden, welcher Ort oder welche Städte überhaupt so einen Welterbetitel verdient. Und für das werden Beratungsorganisationen hinzugezogen. Zum Beispiel der Internationale Rat für Denkmalpflege. Gerade in den Anfang dieser Welterbekonvention hat dieser Rat allerdings fast nur aus europäischen Denkmalpflegenden bestanden.
Die europäischen Staaten waren dann doch die schnellsten darin, ihre Städte zu nominieren und haben also auch implizit durch das, was eben auf der Liste stand, das Bild vom Kulturerbe eben, was beim Welterbe vorhanden ist, geprägt. Und das war eben sehr stark Paläste, Kathedralen, historische Altstädte und so weiter.
Also nicht nur die Zusammensetzung von dieser Beratungsorganisation war stark europäisch geprägt, sondern auch die Idee, welcher Ort überhaupt denkmalschutzwürdig ist. Das hat die UNESCO Kritik gebracht. Nicht-europäische Länder haben sich beklagt, dass der Welterbetitel nur auf Europa ausgerichtet sei. Das hat Anstoss für Veränderungen gegeben. Es ist versucht worden, den Begriff Welterbe und all seine Kategorien breiter zu fassen.
Also nicht mehr nur Steingebäude, sondern auch Holzgebäude, bei denen vielleicht regelmäßig etwas ausgetauscht wird, galten als authentisch. Man hat neue Denkmalskategorien hinzugenommen, etwa Kulturlandschaften, wo also dann etwa der Mensch-Umwelt-Prozess im Vordergrund steht.
Eine Kulturlandschaft ist eine Landschaft, die vom Mensch mit- und umgestaltet wird. Aber auch andere Kategorien, die zum Beispiel Bergwerke oder andere Industrieerbe beinhaltet, sind kreiert worden. Und 2003 ist dann sogar auch eine neue Konvention dazugekommen. Die Konvention zum Erhalten vom immateriellen Kulturerbe. Diese Konvention ist auch gerade für die nicht-europäischen Länder ein wichtiges Versprechen gewesen. Dank dieser Konvention haben nicht-europäische Länder auch zu ihrem Recht kommen.
Wenn ihr, sei es jetzt im subsaharischen Afrika oder in Südostasien oder sonst wo, vielleicht nicht so viel tolles, altes, steinernes oder stählernes Kulturerbe habt, dann habt ihr aber eben die farbenprächtigeren Bräuche. Also so ein bisschen klang das zum Teil in dieser etwas paternalistischen Weise.
Entschieden, welchen Brauch oder welchen Ort so einen UNESCO-Titel überkommt, wird die Komitees. Für das materielle Welterbe und das immaterielle Kulturerbe gibt es nicht nur zwei unterschiedliche Konventionen, sondern auch zwei unterschiedliche Komitees. Das Komitee für einen materiellen Welterbetitel besteht aus dem Sekretariat, aus den Beratungsorganisationen und aus den Vertretern und Vertreterinnen der einzelnen Nationalstaaten. Nationalstaaten in diesem Komitee sind also an der Entscheidung, welche andere Staat so einen Titel überkommt, beteiligt. Und gleichzeitig können sie auch selber Anträge stellen. Bei der Zusammensetzung der Nationalstaaten im Welterbekomitee hat man versucht, Mechanismen einzuführen. Diese Mechanismen sollen den regionalen Ausgleich schaffen. Es gibt also eine feste Platzanzahl für jede von der UNESCO definierten 5 Weltregionen.
Ja, es ist sicherlich so, dass jetzt mehr regionale Diversität da ist. Es gab vorher etwa Phasen, wo dann zum Beispiel mal kein afrikanisches Land im Komitee war oder kein arabisches Land oder so. Und das ist jetzt durch dieses neue Wahlverfahren ausgeschlossen. Außerdem können nicht mehr so viele europäische Staaten gleichzeitig im Komitee sein wie vorher.
Aber trotz der regionalen Diversität im Komitee. Nationalstaaten handeln sehr stark in ihrem eigenen Interesse, wenn es um die Anträge und Nominierung von neuen Welterbetiteln geht. Fassen wir also nochmal zusammen. Das materielle Welterbe und das immaterielle Kulturerbe war eine europäische Idee und dementsprechend definiert wurde. Die Organisation hat versucht, auf Kritik von nicht-europäischen Ländern zu reagieren. Ein paar Sachen haben sich verändert, andere nicht. Zum Beispiel das Antrags- und Nominierungsverfahren für die einzelnen Länder hat sich nicht verändert. Egal, wie viele Welterbetitel ein Land schon hat, es kann immer noch mehr stellen.
Frankreich hat schon gigantisch viel Welterbe. Die Schweiz hat verglichen mit der Bevölkerungszahl mit am meisten von allen. Dass man jetzt auf diesem Grunde keine weiteren Nominierungen aus diesen Ländern mehr zulässt. Darauf haben sich die Staaten niemals eingelassen, solche Quoten oder so irgendetwas einzuführen.
Bei der Anzahl an Welterbetiteln herrscht also ein Ungleichgewicht. Ob so ein Antrag für einen Titel angenommen wird, hängt stark mit den Ressourcen vom Antragsland zusammen.
Also man muss den Antrag schon fast 2 Jahre vorher einreichen, vor der Komiteesitzung, auf der dann behandelt wird. Der ist häufig viele hundert Seiten stark, wenn nicht sogar in die Tausende geht es mittlerweile manchmal.
Und das Annehmen von so einem Antrag hängt außerdem auch mit dem Verhandlungsgeschick der Nationalstaaten zusammen. Es kommt auf Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern darauf an, wer einander bei dieser Komiteesitzung unterstützt. Und auch, wie viel Lobbying vorher betrieben worden ist. Und so können globale Machtverhältnisse auch beim UNESCO-Welterbetitel reproduziert werden.
Der Ethnologe Christoph Brumann vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle an der Saale in einem Beitrag von der Livia Chambron. Mehr Infos zum Christoph Brumann und seinen Forschungsergebnissen zum Thema UNESCO-Welterbe findest du auf unserer Homepage. Einfacher als zum Titel Welterbe kommt man übrigens zum Titel Immaterielles Kulturerbe. Um was es beim immateriellen Welterbe geht, hörst du nach In the House von der World Heritage Project Band. Thank you. Du hörst Subkutan, heute zum Thema Kultur und Welterbe. 2003 ist zum materiellen Kulturerbe noch das immaterielle Kulturerbe dazugekommen. Dazu gehören traditionelle Handwerkstechniken, Feste oder Traditionen wie der Berner Arischwumm. Aber wieso Traditionen schützen? Antworten gefunden haben wir beim David Vitali. Er ist Leiter von der Sektion Kultur und Gesellschaft im Bundesamt für Kultur. Ein Beitrag von der Valentina Scheiwiller.
Das Weltkulturerbe sind materielle Sachen, die wegen ihrer Besonderheit von UNESCO geschützt werden. Ein immaterielles Kulturerbe ist im Gegensatz zum Weltkulturerbe eine lebendige und wandelbare Vielfalt an kulturellen Elementen. Doch was kann man sich unter einem kulturellen Element vorstellen?
Kulturerbe heisst eigentlich etwas, was als ein kultureller Wert Bestand hat und auch bewahrt wird. Ob etwas ein Kulturerbe ist oder nicht ist, das sind eigentlich die Leute, die das definieren, also die Praxis betreiben. Und es gibt keine universale Definition von was Kulturerbe ist und was es nicht ist.
Es gäbe zwar keine universale Definition, was man unter immateriellem Kulturerbe verstehen kann, sagte David Vitali vom Bundesamt für Kultur. Doch um etwas als ein immaterielles Kulturerbe zu bezeichnen, muss man den Begriff eingrenzen. Die UNESCO hat versucht, in einer Konvention Kriterien festzulegen.
Die UNESCO definiert das in ihrer Konvention als kulturelle Ausdrucksformen, die unmittelbar getragen sind von menschlichem Wissen und von Können, die von einer Generation zur nächsten weitervermittelt werden und ständig neu geschaffen werden.
Ein immaterielles Kulturerbe ist also eine Art von Tätigkeiten, die nicht materiell sind. Die Tätigkeiten kommen auf die Liste lebendiger Traditionen in der Schweiz. Basler Fasnacht oder das Wissen über die Lawinengefahr in den Alpen sind Beispiele für das menschliche Wissen und Können, wo als immaterielles Kulturerbe gelten. Es ist ein wandelnder Prozess. Das immaterielle Kulturerbe soll sich immer noch dürfen weiterentwickeln und wandeln, auch wenn es als Kulturerbe kategorisiert worden ist. Doch für was braucht die Gesellschaft denn überhaupt eine Bewahrung von einer Tradition wie Basler Fasnacht zum Beispiel?
Kulturerbe allgemein, egal ob jetzt materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich, wird von den Leuten als Teil ihrer Identität empfunden, ist wichtig für sie als ein Wert in ihrem Leben, für das Wohlbefinden auch. Also in dem Sinn gibt es auch da nichts, was allgemein anerkannt ist.
Ein Kulturerbe kann also einen Teil einer Gesellschaft darstellen. Auch kann es einer Gesellschaft eine Identität zuschreiben, im jeweiligen Land oder der Region. Der David Vitali erklärt, wie etwas zu einem immateriellen Kulturerbe wird.
Das sind Traditionen, das ist Wissen, das sind kulturelle Ausdrucksformen, die von den Kantonen vorgeschlagen worden sind, zur Aufnahme in das nationale Inventar von einer Expertengruppe begutachtet und dann ist jeweils evaluiert worden, ob die Vorschläge auch korrespondieren mit den Kriterien von der UNESCO.
Ein Kanton kann also einen Vorschlag machen, was auf die nationale Liste für lebendige Traditionen in der Schweiz soll kommen. Und diese Vorschläge werden dann mit den Kriterien der UNESCO angeschaut. Das sind Sachen, die besonders Können oder Wissen auszeichnen. Wenn aber die Vorschläge an Relevanz verlieren, dann verschwindet der Vorschlag einfach wieder von der Liste. Die Relevanz wird von den Menschen, die die Traditionen ausführen, festgelegt. Nicht jeder Vorschlag wird aber auch effektiv ein immaterielles Kulturerbe.
Die Valentina Scheiwiller im Gespräch mit David Vitali, dem Leiter der Sektion Kultur und Gesellschaft im Bundesamt für Kultur. Die Liste vom immateriellen Kulturerbe in der Schweiz umfasst übrigens 199 Traditionen. Zum Beispiel das Schweizerische Vereinswesen oder das Berner Seifenkistenrennen oder auch der Berner Bär. Von vielen sogenannten identitätsstiftenden Traditionen auf dieser Liste habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört. Ein Blick in die Liste lohnt sich also. Geh auf unsere Homepage und schau nach. rabe.ch/subkutan. Als nächstes werfen wir einen Blick über einen Röstigraben nach Vevey. Dort steht ein quicklebendiges farbenfrohes Fest, das zum immateriellen Welterbe gehört, in den Startlöchern. Die legendäre Fête de Vigneron. Vorher feiern wir uns aber noch ein anderes immaterielles Kulturerbe aus der Schweiz zu Gemüt. Die Berner Mundartmusik. Das ist der King Pepe mit «Doof». ist endlos.
Dorf ist endlos, du Schönheit denke nicht. Dorf ist endlos, du Schönheit denke nicht. Sehr viel Leute, sehr viel Dreck. Sehr viel Ideen, sehr wenig Wert, sehr viel Wort, sehr yes we can, sehr viel witzig, immer sehr viel Lärm, und Körper von zwei Menschen wie Magneten auf der Wiese, aus der Todtropfen beim Zelt, laut dem Mond ist eher selten, ich bin 70% Wasser. Der Rest ist glaub Staub. We all go to heaven in a little rowboat. We all go to heaven in a rowboat. In a rowboat. Dorf ist endlos, und Schönheit endet nicht. Dorf ist endlos, und Schönheit endet nicht. Sehr viel Tristesse, sehr viel Popo, sehr viel Zesse, hier immer schon. Sehr viel lieblos, sehr viel harmlos, sehr viel schamlos, immer sehr viel los. Aber Austausch zwischen Menschen, die sich gern und etwas zu sagen haben, und so sich neue Welten können schliessen, ist eher selten. Ich bin 70% Wasser, der Rest ist glaub Staub. We all go to heaven in a little rowboat. We all go to heaven in a rowboat. In a rowboat!
Fest stelle ich mir Wein degustieren in einem Rebberg vor. Mit jedem Glas geht es ein bisschen fideler zu und her und vielleicht artet es sogar feuchtfröhlich aus. Aber weißt du was? Auch so kommt man zu einem Welterbetitel. Ja, tatsächlich. Das grösste Winzerfest der Schweiz, das nur alle 25 Jahre stattfindet, hat diesen Titel ergattert. Die Rede ist vom Fête Vigneron, wo diesen Sommer in Vevey im Kanton Watt stattfindet. Ein bisschen mehr als Weisswein gügeln, ist das Fête Vigneron aber schon. Der Rolf Natter hat sich schlau gemacht.
Das ist absolut kein Winzerfest wie normal.
Da ist der François Margot sehr vehement. Er ist der Präsident von der Confrérie des Vignerons. Die Fête de Vigneron ist für ihn auf gar keinen Fall ein Saufgelage wie zum Teil andere gewöhnliche Winzerfeste. Für ihn ist das, was die Fête de Vigneron ausmacht, die grosse Aufführung auf dem Marktplatz von Vevey. Dort, direkt am Genfersee, ist extra für die 12. Fête de Vigneron eine grosse Open-Air-Bühne aufgebaut worden. Die Fête de Vigneron wird dieses Jahr zum 12. Mal durchgeführt. Das tönt vielleicht nach einer sehr jungen Veranstaltung, aber das täuscht. Die erste Fête de Vigneron war nämlich vor 222 Jahren. Dort sind das erste Mal die besten Winzer gekrönt worden. Und seither gibt es...
einmal pro Generation eine große Kulturfest, die Fête des Vignerons, eine Zeremonie über diese Ehren zum Winzer und dazu mit Kultur, Tradition und einem großen Fest, Musik, Kostüme, Inszenierung und so weiter.
Organisiert wird das Fest von der Confrérie de Vignerons. Mit Hunderten von Helfern im OK und Tausenden von Schauspielern aus der Region, die auf der Bühne stehen. In der Romandie ist die Fête des Vignerons etwas, das man einfach kennt. Ungefähr so wie in der Deutschschweiz Basler Fasnacht oder Sechsi Lüte. Ähnlich dem Röstigraben war es etwas anders gewesen. Bis vor kurzem jedenfalls. Vor 2 Jahren ist die Fête des Vignerons nämlich in die UNESCO-Liste vom immateriellen Kulturerbe aufgenommen worden.
Die Resonanz in der Schweiz ist ein bisschen höher als vor der UNESCO-Ära, ja. Wenn man zum Beispiel in St. Gallen geht und wir waren dabei zum Olma, hatten viele Leute das gesagt, ah ja, wir wissen schon über die Fête des Vignerons, weil das war die erste Kandidatur von der Schweiz in der UNESCO-Traditionsliste.
Der Stein ins Rollen gebracht für die Kandidatur hat der Bund. Nach der Ratifizierung von der UNESCO-Konvention zur Erhaltung von immateriellem Kulturerbe war die Schweiz verpflichtet, eine gesamtschweizerische Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz zu erstellen. Die hat das Bundesamt für Kultur aus den Vorschlägen der einzelnen Kantone erstellt. Und die Liste ist darum auch die Grundlage für die Nominationen für auf die UNESCO-Liste vom immateriellen Kulturerbe. Aus allen möglichen Kandidaten ist die Fête des Vignerons als erste Nomination ausgewählt worden. Der François Margot meint, dass sie ausgewählt worden ist, weil die Schweiz eine starke erste Nomination hat wollen. Das war es, weil der enge Zusammenhang von der Fête des Vignerons mit der Weinterrasse von Lavaux hat gezeigt werden. Die sind nämlich seit 2007 bereits materielles UNESCO-Welterbe. So ist dann vor 3 Jahren die Fête des Vignerons als erste lebendige Tradition der Schweiz in die UNESCO-Liste vom immateriellen Kulturerbe aufgenommen worden. Genau rechtzeitig für die erste Fête des Vignerons im 21. Jahrhundert. Auch unter anderem wegen Tausenden von Briefen und Statements, die die Confrérie de Vignerons für das Nominationsdossier gesammelt hat. Statements von der Bevölkerung von dieser Region, die beschreiben, was die Fête des Vignerons für sie bedeutet.
Der UNESCO hat grundsätzlich eine lebendige Tradition geehrt. Und diese lebendige Tradition ist eine Tradition, die von der ganzen Bevölkerung hier im Kanton Waadt am Genfersee getragen ist. Und die zusammen sind letztendlich die Leute, die mit dieser Ehre von UNESCO gekrönt sind. Das ist nicht die Confrérie des Vignerons, die Fête des Vignerons, das ist diese große Welle von Enthusiasmus von der Bevölkerung zum Fest ist das, was die UNESCO gekrönt hat.
Viel verändert hat der Eintrag in die Listen aber nicht. Es ist immer noch das gleiche gigantische Fest, das alle 20 Jahre oder so stattfindet. Es werden in der Inszenierung immer noch die gleichen Themen dargestellt, die Arbeit im Weinberg in den verschiedenen Jahreszeiten. Und es sind immer noch die gleichen Familien, die zum Teil schon seit Generationen an den Aufführungen mitmachen. Höchstens ein bisschen bekannter ist sie geworden, die Fête des Vignerons, in der Deutschschweiz und potenziell auch im Ausland.
Ein Beitrag von Ralf Natter. Falls du Lust gekriegt hast, einen Sprung über eine Röstigrabe zu machen auf ein Gläschen Weissen und eine fulminante Uraufführung, musst du nicht mehr lange warten. Die Fête des Vignerons in Vevey fängt am 18. Juli an und geht bis am 11. August. Mehr Informationen zum Fête des Vignerons findest du auf unserer Website. Apropos Kulturtipp. Jede Woche kriegen wir einen Kulturtipp von einem Berner Lädeli, heute aus dem Buchladen Klamauk in der Rathausgasse.
Für diese Sendung würde ich gerne ein bisschen vorgreifen. Und zwar erscheint im Oktober von diesem Jahr im Verlag Kund ein Bildband über das immaterielle Kulturerbe der Menschheit. Das ist wirklich ein wunderbar schön gestalteter Bildband, wo auf der einen Seite verschiedene Traditionen, sei das Tanz, Theater, Musik, Sprache oder auch lokale Brüche, bildhaft dargestellt sind und begleitet werden die Bilder von Informationstexten, die etwas darüber aussagen, warum und wenn und was das, das eigentlich genau ist.
Das UNESCO-Kulturerbe erscheint im Oktober beim Verlag Kund. Das war sie, unsere heutige Welterbe-Dosis subkutan. Welterbe-Titel vergeben wir zwar keine, aber wir freuen uns über Feedback an subkutan@rabe.ch. Nachhören kannst du die heutige Sendung auf Spotify oder auf unserer Website unter www.rabe.ch/subkutan. Ab nächster Woche macht Subkutan Sommerpause. Am 28. August starten wir wieder in alter Frische, gleiche Sendung, gleiche Zeit. An der heutigen Sendung mitgeschafft haben Livia Chambron, Valentina Scheiwiller und der Ralf Natter. Ich bin Evelyn Begin. Ich wünsche allen einen schönen, erholsamen Sommer und sage auf Wiederhören.